Online-Kommen, red mal drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer unserer Radiosendung Grundeinkommen, reden wir drüber. Wir haben ja schon vor einigen Monaten davon berichtet, dass es in Deutschland von der ATTAC-Gruppe über Grundeinkommen ein regelmäßiges Online-Seminar oder regelmäßige Online-Seminare gibt, wo es ums Grundeinkommen geht, die haben früher immer wöchentlich am Mittwoch von 18 bis 19 Uhr stattgefunden. Inzwischen ist es nicht mehr ganz so regelmäßig, nicht mehr ganz so oft, aber auch immer noch gibt es neue Folgen. Wir haben auch voriges Jahr schon einmal eine von diesen Online-Seminaren übernommen, nämlich das Seminar, wo die Frau Professor Barbara Breinsack von der Uni Wien über das Grundeinkommen geredet hat. Und wir werden in diesem Jahr noch weitere Sendungen von diesem Seminar in unserem Podcast übernehmen. Ich will jetzt gar nicht mehr vorher darüber reden. Der Moderator oder die Moderatorin, meistens ist es der Werner Retz, der Moderator, wird die Leute dann vorstellen und auch erzählen, worum es geht.
Ja, danke Werner für die schöne Einführung. Naja, ich bin heute noch im aktiven Rentneralter, leite den Berufsverband der Präventologen, bin seit über 30 Jahren auch heute noch Mitglied im Vorstand des Paritätischen Landesverbandes Berlin. Das ist eine große Organisation, ein Netzwerk von über 800 Einrichtungen der gesundheitlichen, sozialen und pädagogischen Bevölkerungshilfe, um es mal so auszudrücken, mit über 60.000 Arbeitsplätzen und auch an die 60.000 Kita-Plätze sind im Verbandsbereich da. Ich selbst habe mich mit Leidenschaft in meinem beruflichen Leben immer um eine Gesellschaft kümmern wollen und gekümmert, die soziale Gesundheit macht. Warum? Als Arzt habe ich folgende Aufgabe. Sie ist im Paragraphen 1 der Bundesärzteordnung beschrieben. Der Arzt dient der Gesundheit des einzelnen Menschen und der Gesundheit der Bevölkerung. Also es ist unsere Aufgabe, nicht nur individuelle, sondern auch gesellschaftliche Gesundheit zu stärken. Und nach dem Satz von Ernst Bloch, es kann kein Mensch gerade gehen, solange die Gesellschaft schiefläuft, habe ich mich natürlich um den aufrechten Gang in einer Gesellschaft, die das befördert, kämpferisch bemüht. Mit viel Erfolg kann ich nicht sagen, die Corona-Pandemie, hat ja sehr stark gezeigt, wie diese Gesellschaft ja gekränkt werden kann, krank ist und wie sie mehr und mehr auseinanderfällt und wir eine Angstpanik und eine Angstpsychose in unserer Gesellschaft erleben, die für die Perspektive einer gesunden Gesellschaft nicht besonders hoffnungsfroh steht. Zum bedingungslosen Grundeinkommen bin ich sehr früh schon gekommen. Als ich 1981 in Wilmersdorf und später in Kreuzberg Gesundheitsämter leitete, hatten wir auch immer mehrere 1-D-Mark-Jobber. Die gibt es heute noch als 1-Euro-Jobber. Das waren Menschen, die hatten Arbeiten gemacht im Gesundheitsamt gegen eine D-Mark die Stunde und bezogen sonst Sozialhilfe oder heute wäre das das Bürgergeld. Und ich traf immer auf Menschen, die eigentlich beseelt davon waren, etwas für andere Menschen Menschen tun zu können, Menschen, die nach Tätigkeiten suchten, um selber so etwas wie Sinn und Bedeutung zu bekommen, und Menschen, die darunter gelitten haben, keine Aufgabe mehr bekommen zu können und die nach vielen Bewerbungsversuchen auch etwas gekränkt, etwas enttäuscht, oft auch etwas melancholisch waren. Und sie hatten viel Freude, in den Ämtern unter meiner Leitung Dinge zu machen, die wir sonst nicht tun könnten, anderen Menschen eben helfen, beizustehen. Und dann bin ich hingegangen und habe mal ausgerechnet, was heißt das denn, wenn ich diesen Menschen statt 1 Euro die Stunde einen Stundenlohn gebe, der die Sozialhilfe oder das Bürgergeld mit ihrer Arbeit integriert. Und es kam damals ein Stundenlohn von 12 Euro zum Vorschein. Und da lag es auf der Hand zu sehen: Menschen, die arbeiten dürfen und dafür 1 D-Mark Aufwandsentschädigung bekommen und Sozialhilfe dazu, haben ein anderes inneres Empfinden als Menschen, denen ich für ihre Arbeit 12 D-Mark gebe. Für den Staat kostet es das gleiche Geld. Aber die Umgangsweise mit den Menschen ist eine grundlegend andere. Zum einen eine, die ausgrenzt, die entwürdigt, die auch demütigt und Menschen Perspektive und Hoffnung nimmt, und eine andere, die Menschen respektvoll behandelt, ihnen ein angemessenes Geld für ihre Anstrengungen und Leistungen bringt und die damit auch eine andere innere Orientierung haben. Nun sehe ich heute, um in den Bereich des Gesundheitswesens zu kommen, dass wir folgende Häufigkeiten von Krankheiten in unserem Lande besitzen. Können Sie sich selber mal vorstellen, was ist denn wohl die häufigste nach der ICD-10-Klassifikation benutzte Diagnose, die dann angegeben wird gegenüber Krankenkassen und angegeben wird auch gegenüber dem Bundesversicherungsamt, um die Geldverteilung im bestehenden Gesundheitswesen zu regeln. Die häufigste Diagnose ist die Angstkrankheit. Die zweithäufigste Diagnose ist die depressive Stimmungslage. Die dritthäufigste Diagnose ist der hohe Blutdruck. Und die vierthäufigste Diagnose ist das Rückenleiden. Der hohe Blutdruck hat nichts mit individuellem Herz- oder Herz-Kreislauf-Versagen zu tun, sondern ist das Langzeit gewordene Ergebnis von chronischem psychosozialem Stress. Der Rückenschmerz und das Rückenleiden hat auch nichts zu tun mit einer kaputten Bandscheibe. Ich habe immer als Arzt Bandscheibenverhältnisse gesehen, die sehr desolat und waren. Die Patienten hatten aber keine Rückenschmerzen. Und Patienten mit Rückenschmerzen, die hatten fast jugendliche Bandscheibenverhältnisse. Also der Rückenschmerz ist Ergebnis einer inneren, nicht ausgleichbaren Spannung zwischen aggressiver Selbstbehauptung und Hingabevertrauen. Der Rückenschmerz betrifft Menschen, die immer oben auf sein wollen, 100.000 Volt Persönlichkeiten, die also auch leistungsorientiert aufrecht stehen, aber Angst haben, dass sie auf die anderen Menschen sich verlassen können, wenn sie sich mal hinlegen oder umfallen. Und in dieser Diskrepanz zwischen Selbstbehauptung und Hingabevertrauen entsteht der Rückenschmerz und muskuläre Verspannungen, die dann auch Bandscheibenveränderungen zur Folge haben. Also auch das Rückenleiden ist eine Krankheit, die psychosozial getriggert ist. Sie betrifft Bankangestellte häufiger als Bauarbeiter. Und in Ländern, wo Menschen schwer körperlich arbeiten, haben wir weniger Rückenschmerzen. Ich kann also dieses Krankheitsspektrum durchlaufen. laufen und schlichtweg die Frage stellen, was sehen wir da, wenn wir einfühlsam die Frage stellen, wie gesund ist unsere Gesellschaft? Denn wir sehen Krankheiten, die nicht im Individuum, sondern im Verhältnis von Individuum zur Gesellschaft, von einzelnen Menschen zu seinen sozialen Lebenswelten entstehen. Also das heute vorherrschende Problem, das unser gesamtes Gesundheitssystem auch beschäftigt und viele Hilfen braucht, sind Krankheitssymptome, die im Verhältnis zwischen Gesellschaft und einzelnen Menschen entstehen. Und wenn ich diese Krankheitssymptome verändern will, muss ich an die Gesellschaft und ihre Fähigkeit, den einzelnen Menschen positiv, perspektiveträchtig zu behandeln, herangehen. Das gilt im Übrigen auch für handfeste Dinge wie Herzinfarkte. Wir haben eine Todesrate durch Herzinfarkt, die in Brandenburg mit 80 Menschen pro 100.000 Einwohnern doppelt so hoch ist als in Schleswig-Holstein mit 40 Menschen pro 100.000 Einwohner. Und es gibt keine medizinische Erklärung für diesen Unterschied der Herzinfarkt-Todesraten von einem Land mit ländlicher Bevölkerung zum anderen. Auch der Herzinfarkt ist Symptom für eine Krise zwischen Individuum und gesellschaftlichen Verhältnissen. Er tritt dann gehäuft auf, wenn Menschen sich in ihren gesellschaftlichen Räumen nicht mehr aufgehoben, geborgen und sicher fühlen. Vor diesem Hintergrund dürfen wir uns nochmal fragen, was macht den Menschen gesund? Was sind denn die stärksten Kräfte, die die Gesundheit nach vorne bringen? Und das ist ganz einfach, gesundheitswissenschaftlich gut belegt und von der Theorie der Salutogenese auch prima hergeleitet, sind folgende Punkte. Erstens, Menschen brauchen das innere Empfinden, ich komme in meinem Leben klar. Also sie müssen fähig sein, die Widrigkeiten eines normalen gesellschaftlichen Lebens meistern zu können. Zweitens, sie blicken durch bei dem, was mit ihnen passiert und wie sie leben und wie es ist. Auch das ist eine Aufgabe für ein vernünftiges Bildungssystem, den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, zu wissen, warum die Gesellschaft so tickt, wie sie tickt und warum es ihnen so geht, wie es ihnen gerade geht. Der dritte Punkt ist, Menschen haben das innere Gefühl, mein Leben hat einen Sinn und auch für andere Menschen eine Bedeutung. Und der vierte Punkt, ich bin in meinem Leben nicht allein, sondern bin mit anderen Menschen zusammen und kann mich auf sie verlassen. Vor diesem Hintergrund will ich noch mal kurz eingehen auf internationale Entwicklungen in der Gesundheitspolitik. Wir haben im Jahr 1984 ein Buch, Gesundheit 2000. Das war eine Übersetzung einer populären Schrift der Weltgesundheitsorganisation, Regionalbüro Europa, für die Bevölkerung, um zu erklären, was Gesundheit heute ausmacht und warum die WHO mit der Ottawa, mit der Deklaration von Alma-Ata Gesundheit für alle bis zum Jahr 2000 anstrebt und was dies beinhaltet. Ich zitiere mal kurz. Manchmal hat man fast den Eindruck, dass die Gesellschaft Krankheiten herstellt und vertreibt wie Produkte, für die sie hinterher ihre Serviceleistungen anbietet. Wir haben dann dieses schöne Werk genommen und Gesundsein 2000 als Gutachten für die erste Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Deutschen Bundestag herausgebracht. Wir haben einfach die Erkenntnisse der WHO mit der realen Situation in Deutschland in Bezug gesetzt und dann Vorschläge erarbeitet, wie mehr Gesundheit werden kann. Also wie wir in Deutschland erreichen, dass die Bürgerinnen und Bürger im Lande besser durchblicken, besser klarkommen, Sinn haben in ihrem Leben und sich nicht mehr alleine fühlen. Und meinten damals, ein staatlich organisiertes, garantiertes Mindesteinkommen oder ein allgemeines Grundeinkommen für alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik kann das fehlende Gesundheitsförderdilemma lösen. Die Grundexistenzsicherung jedes Einzelnen durch den Staat gibt eine Antwort auch auf die Krise der Arbeit. Wie ein solch allgemeines Grundeinkommen aussehen, wie es finanziert werden kann, muss diskutiert werden. Eine arbeitsunabhängige Einkommensverteilung kann die Freiheitsräume aller Bürgerinnen und Bürger erweitern, ohne gesellschaftlich notwendige Arbeiten zu vernachlässigen. Die Bedeutung einer Neubestimmung der Arbeit und eine Grundeinkommensgarantie liegt auf der Hand. Keine Angst vor Armut, Wohnungsverlust oder Arbeitslosigkeit, Möglichkeiten für selbstbestimmtere Arbeitsweisen, selbstbewusstere Identität der abhängigen Arbeitnehmer, Frauen, Auszubildenden und Rentner, keine soziale Kontrolle und Diskriminierung von Hilfsbedürftigen. All diese Aspekte sind geeignet, Gesundheit zu fördern. Das hat die Ottawa-Konferenz und die Ottawa-Charta zur Gesundheitsförderung aufgegriffen. Die Ottawa-Charta markiert einen Wendepunkt in der internationalen Wahrnehmung von Gesundheit und Krankheit, die Mitgliedsorganisationen in der Weltgesundheitsorganisation, das war denen aber offensichtlich nicht bewusst, was sie da beschlossen haben. Die Ottawa-Charta ist von Dr. Helmut Milz, Allgemeinarzt und Psychotherapeut, gemeinsam mit der Gesundheitswissenschaftlerin Dr. oder Professor Dr. Ilona Kickbusch damals formuliert war. Und sie ist mehrfach weitergeführt worden, aber ich zitiere aus dieser Ottawa-Charta jetzt zwei zentrale Leitsätze. Einmal: Gesundheitsförderung zielt auf einen Prozess, allen Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen. Um ein umfassendes körperliches, seelisches und soziales Wohlbefinden zu erlangen, ist es notwendig, dass sowohl der Einzelne als auch Gruppen ihre Bedürfnisse befriedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahrnehmen und verwirklichen sowie ihre Umwelt meistern bzw. verändern können. Und den Ärzten wird dann ganz klar gesagt, hört auf, Gesundheit liefern zu wollen. Denn, und nun zitiere ich den zweiten Kernsatz, Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt. Dort, wo sie spielen, lernen, arbeiten und lieben. Gesundheit entsteht dadurch, dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben vermag, sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen. Füreinander Sorge zu tragen, Ganzheitlichkeit und ökologisches Denken sind Kernelemente bei der Entwicklung von Strategien zur Gesundheitsförderung. Es gab damals eine heftige Debatte über den Begriff dort, wo sie lieben. Es fällt ja Politikern schwer und in internationalen Konferenzen ist es schon aufregend, wenn der Begriff Liebe im Raum steht. Den wollte man da nicht drinstehen haben. Und Ilona Kickbusch hat sich dann vor die Versammlung gestellt und gesagt, meine Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind 1986 jetzt im Gipfel der HIV-AIDS-Pandemie angekommen und kämpfen weltweit in der Bewältigung dieser Pandemie um Lösungen. Und wenn nun jemand hier im Saal mir belegen kann, dass die HIV-AIDS-Pandemie nichts mit Liebe zu tun habe, dann bin ich bereit, auf diesen Begriff zu verzichten. Ilona Kickbusch hat letztes Jahr beim Kongress Armut und Gesundheit auf die Frage, was ist das prioritäre Ziel der Entwicklung der Gesundheitswesen, geantwortet, eine radikale Demokratisierung. Und sie meinte damals auch, heute würde man dieses Zitat, Gesundheit wird von Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, noch ergänzen, um einige Kategorien, also nicht nur dort, wo Menschen spielen, lernen, arbeiten und lieben, sind gesundheitliche Aspekte von Bedeutung, sondern auch dort, wo sie einkaufen und reisen, wo sie googeln und sich informieren. Denn Gesundheit wird auch von der kommerziellen und der virtuellen Sphäre determiniert. Wir haben ja nicht wenig Geld im Gesundheitswesen, und um ein existenzsicherndes Grundeinkommen für alle Menschen, die in Deutschland als arm gelten. Es sind 17,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die unter den typischen Kriterien von Armut arm sind. Würden wir denen ein Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat garantieren, würde das 210 Milliarden Euro kosten. Wir geben im Gesundheitswesen 500 Milliarden Euro aus, mehr als der Bundeshaushalt umfasst. Das sind 6.000 Euro pro Bürgerinnen und Bürger in unserem Land und Jahr oder 3.700 Euro finanziert die gesetzliche Krankenversicherung jedes Jahr. Also haben wir eine Stadt mit 10.000 Einwohnern gesundheitlich zu versorgen, steht uns de facto ein Budget zur Verfügung von 60 Millionen Euro. Und davon finanzieren 37 Millionen Euro und noch 8 Millionen Euro die gesetzliche Krankenversicherung und die gesetzliche Pflegeversicherung. Und um dieses Geld konkurrieren ganz viele Dienstleister, die an der Krankheit verdienen, aber nicht an der Gesundheit. Wollen wir nun eine Gesundheitsversorgung anstreben, die Menschen möglichst gesund hält, liegt es auf der Hand und ist evident und man kann gar nicht auf andere Ideen kommen, müssen wir eine existenzsichernde Grundeinkommenslage für den einzelnen Menschen bieten, ohne Kontrolle, sondern als Möglichkeit, das eigene Leben gesund gestalten zu können, in der Größenordnung von 1.000 bis 1.200 Euro. Das macht Sinn und führt auch dazu, dass gesunde Leute mehr für ihre Mitmenschen tun können. Ich allerdings würde als Arzt den Begriff bedingungslos in Frage stellen und eher so etwas wie soziales Grundeinkommen und statt Einkommen vielleicht sagen soziales Grundauskommen. Habe ich von Adrienne Göhler bekommen, die das gesagt hat, lasst uns das anders benennen. Also ein soziales Grundauskommen in dieser Größenordnung für jeden. Und das wird soziokulturell im gesellschaftlichen Wertekanon verknüpft mit der Leistung, dass das eigene Leben nicht als egoistisches Selbstverwirklichungsprogramm, sondern als beziehungsbasiertes Miteinander mit anderen Menschen gesehen wird. Und etwas, was andere Menschen tun, kann Massage bedeuten, kann Musik machen bedeuten, kann Kinder betreuen bedeuten. Also kann ganz vieles sein. Es geht eben darum, und das macht gesund. Gesund sind Menschen, die für sich selbst und für andere Menschen Sorge tragen, Verantwortung übernehmen. Und vor diesem Hintergrund, letzter Satz, wäre ein soziales Grundauskommen eine politische Leistung in einem Staat, der wirklich demokratisch sich nennen will, der Demokratie fördern möchte und nicht patriarchale Abhängigkeiten, und in einem Staat, der optimale soziale Gesundheit für die Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Land sicherstellen will. So, das war meine einführende Appell, und das stelle ich nun gern zur Debatte und zur Diskussion.
Ja, das war also diese Sendung, übernommen von der Online-Seminarreihe von Attac Deutschland. Und damit sind wir für heute am Schluss und wir hören uns wieder nächste Woche, wenn es wieder heißt, Kunden kommen, reden wir drüber.
Grundeinkommen, reden wir drüber. Eine Sendung von und mit Paul Ettel und Roswitha Minardi von Verein Das Grundeinkommen.